Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Es war ein Ergebnis, das vor kurzem aufhorchen ließ. Knapp ein Drittel der Bundesbürger stellt das politische System in Deutschland in Frage. Sie stimmen der Aussage zu, in einer Scheindemokratie zu leben, in der die Bürger nichts zu sagen haben. So das Resultat einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach. In 2 Jahren Pandemie haben sogenannte Querdenker immer wieder gegen eine angebliche Corona-Diktatur demonstriert. Verschwörungstheoretiker an Boden gewonnen. Und eine andere Erhebung gibt Anlass zur Besorgnis. Der aktuelle Bertelsmann Transformationsindex listet weltweit zum ersten Mal seit 2004 mehr Autokratien als Demokratien auf. 70 autoritäre Regime stehen 67 demokratischen Regierungen gegenüber. Verliert die Demokratie also an Boden? Wenn ja, was sind die Ursachen dafür und wie lässt sich der Trend stoppen? Oder wird durch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine das demokratische Lager zusammengeschweißt? Erfahren Menschen in Krisenzeiten vielleicht eine neue Wertschätzung für unser politisches System, wenn wir erleben, dass freie Wahlen, Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit durchaus nicht überall selbstverständlich sind? Zwischen Verdrossenheit und neuer Wertschätzung. Wie steht es um den Zustand unserer Demokratie, lautet unser Thema heute in der Agenda. Und Sie sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Wie erleben Sie den Zustand unserer Demokratie? Was schätzen Sie an ihr? Fühlen Sie sich gehört oder nicht? Engagieren Sie sich vielleicht politisch? Brauchen wir mehr direkte Demokratie? Und wie gehen wir überhaupt mit der Meinungsvielfalt um? Rufen Sie uns an, kostenfrei, unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und gerne können Sie auch Ihre Telefonnummer hinterlassen, dann rufen wir Sie zurück. Wir diskutieren heute mit folgenden Gästen. Ich begrüße Professor Maria Sibylla Lotter vom Lehrstuhl für Ethik und Ästhetik an der Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft an der Universität Bochum. Schönen guten Morgen, Frau Professor Lotter.
Ja, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße außerdem Professor Wolfgang Schröder, Leiter des Fachgebiets Politisches System der BRD, Staatlichkeit im Wandel an der Universität Kassel. Außerdem ist er Fellow am Wissenschaftszentrum in Berlin in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Schönen guten Morgen, Herr Professor Schröder.
Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite.
Und ich begrüße außerdem Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstandssprecher von Mehr Demokratie. Schönen guten Morgen, Herr Beck.
Ja, guten Morgen.
Dann haben wir alle erstmal in der Leitung und ich möchte zuerst mal auf diese Allensbach-Umfrage eingehen, auf dieses Ergebnis. Frau Lotter, hat es Sie überrascht, als Sie das gelesen haben?
Ja, auf den ersten. Zuerst war ich sehr geschockt. Und dann überlegte ich aber, dass die Frage auch ein bisschen mehrdeutig formuliert ist. Also die Frage lautete ja, haben Sie das Gefühl, dass man heute in Deutschland seine politische Meinung frei sagen kann? Oder ist es besser, vorsichtig zu sein? Und die Sache mit der Vorsicht steht ja nicht unbedingt im Gegensatz zur Redefreiheit. Es kommt ganz drauf an, wie man das versteht. Also die einen werden das so verstehen als Frage, haben sie Angst, ja, dass ihnen soziale Sanktionen, Ausgrenzung oder so weiter drohen, wenn sie ihre Meinung frei sagen. Die anderen werden das vielleicht so verstehen in dem Sinne, ist es immer angebracht, Rücksicht auf die Empfindlichkeiten und das Verständnis der Gesprächspartner zu nehmen, sollte man sich seine Worte klug überlegen und abwägen und dergleichen. Und dann wird man es nicht unbedingt als eine Einschränkung der Redefreiheit empfinden. Ja. Also ich denke, das Ergebnis der Frage ist deshalb so ein kleines bisschen irreführend, weil nicht jede Art von Vorsicht als Einschränkung der Redefreiheit wahrgenommen wird. Und es gibt auch eine neuere Umfrage von Richard Raunmüller von der Uni Mannheim, wonach doch, also ich denke, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so 60% oder etwas mehr der Bundesbürger der Auffassung sind, sie können frei sprechen, was aber nicht heißt, dass es keine Probleme gibt.
Ja, man muss also sehr genau hinschauen bei diesen Umfragen. Professor Schröder, wie ging es Ihnen bei diesem Ergebnis?
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Frau Lotter gerade dargestellt hat. Man muss genau die Frage sich anschauen. Man muss davon ausgehen, dass ein solches Ergebnis ja kein Unikat ist, sondern wir haben in der Geschichte der Bundesrepublik immer einen Anteil von 20-25% von Menschen, Menschen, die mit der Lage des politischen Systems, mit der öffentlichen Ordnung unzufrieden sind. Und das kann mal ein bisschen stärker nach oben ausschlagen, ein bisschen stärker nach unten. Das hängt ja auch stark damit zusammen. Wir haben ja einen großen Teil, die Mehrheit sogar, die interessieren sich für Fragen der Politik und der öffentlichen Ordnung eher weniger, sind aber geneigt, bei der Debatte über den Zustand der öffentlichen Ordnung eher negativ zu agieren, weil sie selbst für sich den Eindruck haben, sie kommen da nicht so richtig vor, ihre Möglichkeiten werden nicht in der Weise gefördert, wie das bei anderen Personen, die sie in einer besseren Lage sehen, der Fall ist. Also insofern ist das durchaus ein Bild, mit dem diese Republik schon seit vielen Jahren lebt. Und so wie Frau Lotter es auch schon angedeutet hat, haben wir natürlich auch Studien, die durchaus zum Ausdruck bringen, dass die Lage der Zufriedenheit mit der Demokratie und dem, was man sagen darf und dem, was zu tun ist, sich durchaus auch verbessert hat in den letzten Jahren. Aber der Teil, der unzufrieden ist, hat sich radikalisiert, hat seine Lautstärke erhöht und damit entsteht ein Stück weit der Eindruck, dass wir es hier mit einer fast schon polaren Situation zu tun haben, wo auf der einen Seite diejenigen sind, die zufrieden sind, und auf der anderen Seite die, die unzufrieden sind. Und das Verhältnis ist etwa ähnlich. Das kann man aber nach allen Umfragen, die uns vorliegen, so nicht bestätigen.
Das heißt, die Kritiker sind möglicherweise etwas lauter als die Zufriedenen, was die Ergebnisse etwas verzerren könnte. Herr Beck, jetzt würde mich interessieren, wie Sie das Ergebnis einschätzen der Allensbacher Umfrage.
Ja, das ist ja nicht die erste Umfrage und sie bestätigt das, was eben Herr Schröder auch schon angedeutet hat. Wir leben da in einem Trend. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Nehmen wir das nur als die nächste Schippe, die das Häufchen Depression noch größer macht und lassen wir uns da verunsichern oder eher motivieren, nicht nur die Demokratie, wie wir sie vorfinden, zu verteidigen und darauf zu bestehen, dass sie ihren Wert hat, das hat sie, sondern nehmen die Energie auch aus solchen Umfragen und gehen in eine Vorwärtsverteidigung von Demokratie. Also überlegen wir, wonach verlangen die Menschen, was brauchen sie, damit sie ihre Mitbestimmungsrechte wahrnehmen können, überhaupt welche haben oder überhaupt wissen, welche sie haben. Und wo sind die Baustellen unseres demokratischen Systems? Wo müssen wir in einen Ausbau gehen, auch der Beteiligungs- und der Mitbestimmungsrechte? Das sind die Aufgaben, die sich aus solchen Umfragen destillieren lassen. Und um die sollten wir uns kümmern.
Auf diese Baustellen wollen wir eingehen, aber auch auf das, was gut läuft und wo es Beispiele gibt für positive Signale der Demokratie. Jetzt begrüße ich Dr. Thomas Petersen, Projektleiter am Institut für Demoskopie in Allensbach, um noch etwas näher auf diese Umfrage einzugehen. Schönen guten Morgen, Herr Petersen.
Guten Morgen.
Herr Petersen, kurz noch mal zur Stichprobe auch. Wie viel haben Sie befragt bei dieser Umfrage, als es darum ging, die Demokratie einzuschätzen?
Es waren rund 1.000 Befragte, 1.033. Aber wenn ich die Gelegenheit nutzen darf, im Augenblick ist hier gerade von zwei Umfragen die Rede. Die müssen wir, glaube ich, gedanklich auseinandernehmen.
Genau, Frau Lotte hatte noch eine andere Umfrage erwähnt.
Genau, das ist eine Umfrage zum Thema Meinungsfreiheit, die wir vor ungefähr einem halben Jahr gemacht haben. Da ist, kann man viel drüber sagen. Ist aber nicht die, auf die Sie sich beziehen, sondern das ist eine Umfrage jetzt vom Februar gewesen, wo verschiedene politische Aussagen geprüft wurden. Unter anderem die Aussage, wir leben doch scheinbar in einer Demokratie, tatsächlich haben die Bürger nichts zu sagen. Ist einfach nur für die Hörer, dass man das auseinandersetzt, sind zwei verschiedene Dinge.
Ja, genau, darauf gehen wir ein. Das war ja ein Resultat, wo immerhin ein knappes Drittel zugestimmt hat, dass wir in einer Scheindemokratie leben. Wie erklären Sie sich das Ergebnis?
Ich finde es nicht besonders überraschend. Das ist eigentlich das Niveau, das ich erwartet hatte. Zumal das ja nicht die erste Umfrage zum Thema Demokratieverankerung, die wir machen. Und als wir die gleiche Frage vor ungefähr 3 Jahren schon mal gestellt haben, kam ziemlich genau das Gleiche raus.
Also es ist gar nicht besorgniserregend in Ihren Augen?
Naja, Sie können immer überlegen, ob das Glas halb leer oder halb voll ist. Aber es ist eindeutig eine Minderheit. Und zweitens muss man ja auch sagen, bei weitem nicht jeder, der dieser Aussage zustimmt, ist deswegen gleich ein Gegner der Demokratie. Sondern es ist ein Hinweis von vielen, die, wenn man sie dann zusammennimmt, einen abschätzen lassen, wie viele Leute mit dem demokratischen System Probleme haben. Mhm. Und das ist sicherlich nicht ein Drittel, das ist eher ein Viertel oder ein Fünftel.
Mhm. Pardon. Gab es da bestimmte Personen oder Altersgruppen, die der Demokratie skeptischer gegenüberstehen als andere?
Also man kann gewisse Unterschiede ausfindig machen, sind aber nicht so groß, wie man oft annimmt. Also beispielsweise bei den Altersgruppen gibt es keine wirklich großen Unterschiede. Natürlich gibt es große Unterschiede, je nachdem, ob jemand politisch am Rand steht oder in der Mitte. Und es gibt nach wie vor gewisse Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Da muss man einfach auch sich klar machen, das Verankern demokratischer Prinzipien dauert Jahrzehnte. Und da hat Westdeutschland einfach ein paar Jahrzehnte Vorsprung.
Das heißt, die Menschen in Ostdeutschland waren skeptischer der Demokratie gegenüber?
Tendenziell ja, aber es sind graduelle Unterschiede, keine fundamentalen.
Das heißt, Sie würden nicht von einer Demokratiekrise sprechen?
Nein.
Hat die Pandemiepolitik der deutschen Regierung, die ja individuelle Freiheiten durchaus eingeschränkt hat, dafür gesorgt möglicherweise, dass das Vertrauen in die Demokratie abgenommen hat?
Ganz sicher kann ich nicht sagen, aber ich glaube offen gestanden nicht daran. Denn wir haben eine ganze Reihe von Fragen, die ja auch schon wiederholt gestellt worden sind. Und da sehen wir nicht, dass jetzt in allerjüngster Zeit es irgendwelche gewaltigen Sprünge in den Ergebnissen gibt. Die Ergebnisse in Bezug auf Demokratieverankerung waren vor 15 Jahren erheblich problematischer als heute.
Das heißt, es gibt ja eher dann einen positiven Grund, der in die Demokratie zu vertrauen bei uns.
Also tendenziell ja, wenn man sich das anguckt, Vertrauen in Institutionen, Zustimmung zu latent autoritären Positionen und dergleichen, da ist der Trend langfristig eher positiv, schwankt natürlich immer ein bisschen abhängig von der Tagespolitik, aber ich kann nicht erkennen, dass wir da in jüngster Zeit einen besonderen Sprung hätten.
Positiv auch, wenn man jetzt berücksichtigt, dass Putins Angriffskrieg in der Ukraine noch mal deutlich vor Augen geführt hat, wie ein anderes Regime funktioniert, wie wichtig unsere demokratischen Werte sind?
Also so schnell sind wir nicht. Das müssen wir dann mal sehen, ob das langfristig irgendwelche Effekte hat. Aber wie gesagt, ich sehe im Augenblick nicht, dass die Akzeptanz der Demokratie und der Institutionen in einer besonderen Krise wäre. Wenn jetzt der Ukraine-Krieg sozusagen die langsame, tendenziell etwas positive Tendenz der letzten Jahre beschleunigen sollte, dann wäre das ein schönes Beispiel dafür, dass auch die schlimmsten Dinge noch kleine positive Nebeneffekte haben können.
Ich gebe das mal in die Runde. Herr Schröder, Herr Beck, Frau Lotter, wie sehen Sie, war die Corona auch möglicherweise ein Stresstest für die Demokratie?
Corona war auf jeden Fall ein Stresstest gewesen, weil durch Corona eine Artikulation von demokratiekritischen Positionen in der Öffentlichkeit zugespitzt worden ist, wie wir es zuvor in dieser Massivität selten erlebt haben. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass die Demokratie diesem Stresstest, diesen Angriffen hilflos ausgeliefert war, sondern sie hat auch ihre Stärken ausgespielt, indem sie erstmal zugelassen hat, dass diese fundamental demokratische Strukturen in fragestellenden Positionen überhaupt formuliert, artikuliert und auch auf der Straße bewegt werden konnten. Und zweitens hat sich mit diesen Positionen natürlich das Momentum von rationalem Diskurs etwas erschwert. Und das ist, glaube ich, ein Problem, über das wir hier auch sprechen sollten. Das ist nicht einfach, dass wir unterschiedliche Positionen haben, dass Kritik an Demokratie und ihren Institutionen ausgeübt wird, sondern das Problem ist, ob man sich darüber verständigen kann. Und der Eindruck bei Corona war ja durchaus, dass die Verständigung mit den Fundamentalkritikern an einem bestimmten Punkt nicht mehr gelungen ist. Und das hat teilweise zu einer schnellen Moralisierung geführt, das hat teilweise zu parallelgesellschaftlichen Aufmärschen geführt. Aber im Ergebnis kann ich das nochmal kurz wiederholen, was ich anfangs auch schon gesagt habe. Dieser Teil, der sich doch zu fundamental geäußert, ist ein kleiner Teil, der ist lautstärker geworden und er hat gewissermaßen die Grundlagen der Demokratie mit den Mitteln der Demokratie in Frage gestellt und das relativ wirkungsvoll. Und wie ich finde, hat die Demokratie diesen Stresstest aber sehr gut überstanden, soweit man das zum jetzigen Zeitpunkt bereits messen kann. Und dann kommt wieder der Punkt, den Sie, Frau Hinrichs, auch eingeführt haben. Diese Umfragen dürfen uns natürlich nicht ganz unsensibel lassen. Herr Beck hat es auch bekundet, sondern ist immer für uns auch ein Anstoß, sensibel zu sein, zu verstehen, was da passiert und in diesem Sinne immer während dazu beizutragen, dass die Reform der Demokratie mit ihren Institutionen und Verfahren vorangetrieben wird.
Die Demokratie muss also immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Frau Lotter, wie sehen Sie das Corona-Stresstest für die Demokratie, wenn Sie das auch sagen, dass es einer war, aber er wurde bestanden?
Ich würde auch sagen, er wurde bestanden, aber die Corona zeigte eben auch noch mal ganz deutlich, worin die gegenwärtigen Schwächen der demokratischen Kultur liegen, nämlich in einer Polarisierung, die dazu führt, dass die einen die anderen entweder moralisch als schlechte Menschen oder Feinde ausgrenzen oder als Verrückte. Ja, also das sind ja, also in einer idealen, funktionierenden demokratischen Kultur würde man die anderen als Gegner wahrnehmen. Chantal Mouffe nennt dafür den Ausdruck freundschaftliche Feinde. Das heißt, man bewegt sich, man zählt sich zur politischen Gemeinschaft, aber vertritt ganz verschiedene Interessen und Sichtweisen, was politisch vernünftigerweise gemacht werden sollte. Man kann das auch durchaus mit Leidenschaft machen. Gefühle gehören zur Politik. Aber in dem Moment, wo man die anderen eben nicht als Gegner, als die, die man überreden oder eben politisch überlisten muss, betrachtet, sondern als Feinde, als böse Menschen oder als Verrückte, ja, die schlichtweg die Wissenschaft nicht verstehen und die jetzt aus dem rationalen Diskurs ausgegrenzt werden müssen, weil sie dem nur schaden können. Da ist diese demokratische Kultur gefährdet, nicht? Und das sah man natürlich noch mal in der Corona-Zeit besonders. Das kam natürlich durch die Situation, dass man ohne virologische Kenntnisse jetzt die rein medizinische Seite der Corona-Maßnahmen nicht einschätzen kann. Aber viele verstanden natürlich nicht, und das ist durchaus nachvollziehbar, warum Corona nicht behandelt wird wie andere Epidemien, nämlich als ein rein medizinisches Problem ohne große soziale Maßnahmen. Finde ich durchaus verständlicherweise bei einigen zum Gefühl der Unheimlichkeit geführt. Warum wird das jetzt plötzlich so anders gehandhabt? Hat da die Regierung vielleicht ganz andere Dinge mit uns vor und dergleichen? Und ich denke auch, dass die Diskussion darüber noch relativ rational geführt wurde, dass wir gut rausgekommen sind. Aber die Schwächen unserer derzeitigen demokratischen Kultur hat es eben schon offengelegt.
Genau. Was sind diese Schwächen, Herr Beck, aus Ihrer Sicht vom Verein Mehr Demokratie? Sind die auch für Sie in Corona-Zeiten sichtbar geworden, stärker als sonst?
Ach, es ist in Corona-Zeiten eine ganze Menge sichtbar geworden um unser demokratisches System. Mindestens hat Corona die Debatte um unsere Demokratie unglaublich verlebendigt. Und ich hoffe, das dauert auch noch an und ist nicht zu schnell zu Ende. Wir haben schmerzliche Einschnitte in unsere Grundrechte erlebt. Wir haben, das hat viele Menschen aufgestachelt, hat viele Menschen vom Sofa geholt. Wir haben aber auch Rückkopplungen erlebt, beispielsweise auf den Rechtsstaat. Der hat funktioniert. Die Gerichte haben sich als Korrektiv auch gezeigt gegenüber politischen Entscheidungen. Wir haben eine Rückkopplung erlebt auf den Wert und das, was unsere Parlamente leisten müssen und leisten können. Es hieß ja immer, dass die Stunde der Exekutive, das war aber auch von der Exekutive geredet, nicht von der Legislative. Und die Rückkehr in die Entscheidungsgewalt der Parlamente, glaube ich, hat schon nochmal gezeigt, dass das eben auch Dialogforen zu sein haben, wo Parlamentarierinnen und Parlamentarier das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen, anders als das Regierungen machen und können. Wir haben aber auch erlebt, wie ein Bedarf nach Bürgerbeteiligung aufgekommen ist. Man hat sich ja zunächst verwundert die Augen gerieben, und das mache ich eigentlich bis heute, dass insbesondere die Bundesregierung überhaupt nicht auf die Idee gekommen ist, die Bürgerinnen und Bürger auf irgendeine Weise zu beteiligen. Da sind die Länder dann vorangegangen. Wir haben ein Corona-Bürgerforum zuerst in Baden-Württemberg gehabt, dann hat es Thüringen nachgemacht und zuletzt dann Sachsen, also Bürgerräte eingesetzt mit ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit Fragen aus der Pandemie und zu den politischen Entscheidungen befasst haben und Empfehlungen abgegeben haben an die Politik. Das ist durchaus positiv, da kann eine Menge gelernt werden. Jetzt wird es darauf ankommen, dass man das, was wir da erlebt haben, dass das auch ausgewertet wird. Wir haben zusammen mit mehreren NGOs gefordert, dass es eine Enquete-Kommission geben sollte, die ja laut Geschäftsordnung des Bundestages dann hälftig mit Expertinnen und Experten aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft und der anderen Hälfte mit Abgeordneten besetzt ist. Das fänden wir sinnvoll, auch um da ein Dialogforum zu haben mit Zwischenberichten an die Öffentlichkeit gehen, sodass man das von Bürgerseite aus eben begleiten kann. Da ist meine Enttäuschung, dass man darüber nichts hört. Da gibt es bis jetzt kein Vorhaben. Nun ist klar, auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat manches wahrscheinlich wieder vom Tisch geschwemmt. Aber darauf sollten wir wieder zurückkommen.
Darauf wollen wir auch eingehen, welche Form der Bürgerbeteiligung es gibt. Das wollen wir nach den Nachrichten noch vertiefen. Vielen Dank auch Herr Thomas Petersen, dass Sie als mitdiskutiert haben und als Projektleiter am Institut für Demoskopie Ihre Umfrageergebnis dargestellt haben. Gibt es schon einen nächsten Plan, wo Sie sagen, Wertschätzung der Demokratie, möglicherweise vor dem Hintergrund des Krieges ein weiteres Umfragethema?
Also das Thema begleitet uns seit 1947 laufend. Insofern wird es uns auch in den kommenden Jahren nicht verlassen.
Gut, das heißt, wir sind gespannt auf weitere Untersuchungen. Gerne können Sie mitdiskutieren. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn Sie zurückgerufen werden wollen. Zu unserem Thema zwischen Verdrossenheit und neuer Wertschätzung. Wie steht es um den Zustand unserer Demokratie? Weiter geht es mit der Agenda zwischen Verdrossenheit und neuer Wertschätzung. Wie steht es um den Zustand unserer Demokratie, lautet unser Thema weiterhin. Demokratie bedeutet, alle Stimmen zu hören, die Vielfalt ernst zu nehmen bei der Suche nach einem Konsens. Und wenn es dann zu Mehrheitsentscheidungen kommt, müssen auch Konflikte und Niederlagen ausgehalten und die Folgen abgewogen werden. Meinungsfreiheit, Teilhabe, Mitgestaltung, Eigenverantwortung, das sind Kernelemente von Demokratie, die nicht überall selbstverständlich sind, wie wir ja auch teilweise in Europa sehen und nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine merken wir das vielleicht noch einmal stärker. Steigt dadurch die Wertschätzung für unsere Demokratie? Gleichzeitig wird Demokratie und Krise ja auch immer häufiger in einem Atemzug genannt. Wir haben vorhin die Allensbach-Umfrage mit ihrem Ergebnis gehört, dass ein Drittel meint, wir leben in einer Scheindemokratie. Woran liegt es, dass die politische Unzufriedenheit wächst und die etablierten Akteure des politischen Systems unter Druck geraten? Brauchen wir vielleicht mehr direkte Demokratie? Und wie gehen wir überhaupt mit Meinungsvielfalt um? Wir sind weiterhin gespannt auf Ihre Ansichten und Einsichten. Rufen Sie kostenfrei an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Lech. Schönen guten Morgen.
Ja, wenn Sie noch ein F vorne dranhängen, dann stimmt es.
Herr Flesch.
Flesch ist mein Name.
Flesch, Herr Flesch, entschuldigen Sie. Herr Flesch, aus Frankfurt rufen Sie an. Was ist Ihre Einschätzung, was den Zustand unserer Demokratie betrifft?
Naja, der Zustand der Demokratie war glaube ich, noch nie sonderlich gut, weil es natürlich immer Menschen gibt, denen es an Verständnis für die Demokratie fehlt. Zunächst mal vielleicht das Folgende. Der Satz, der hat an Aktualität nie eingebüßt, die Demokratie, hat Churchill ja mal gesagt, ist die schlechteste aller Staatsformen, kurze Pause mit Ausnahme aller anderen. Daran ist sehr viel wahr, denn wenn Sie sich das demokratische Geschehen, das Alltagsgeschehen anschauen, dann ist das selbstverständlich voller Mängel und Sie haben jeden Tag viele, viele Gründe, sich über die Entscheidungen oder die Ergebnisse von Entscheidungen demokratischer Entscheidungsträger aufzuregen. Über Ineffizienz nehmen Sie den Berliner Flughafen und vergleichen Sie es mit Bauvorhaben in China, dann können Sie sehr schnell zu dem Ergebnis kommen, wenn Sie sich an solchen Oberflächlichkeiten halten, dass die Diktatur wesentlich effizienter sei. Insofern ist die Demokratie augenscheinlich ein ganz mieses Geschäft. Dauert lang, umständlich, bringt viel weniger in viel längerer Zeit. Aber das ist ein Irrtum, wenn man das für die Wahrheit hielte, wäre das ein Irrtum. Allein schon deswegen, weil die Demokratie, seit es sie seit rund 3000 Jahren gibt, alle Krisen überstanden hat, was man von den einzelnen Diktaturen eben nicht behaupten kann. Diktaturen gehen grundsätzlich zugrunde. Warum ist dem so? Auch Diktaturen sind fehlerbehaftet. Das sehen Sie im Moment sehr augenscheinlich in Russland. Aber sie sind nicht in der Lage, sie sind nicht fehlertolerant, sie sind nicht in der Lage, ihre eigenen Fehlentscheidungen möglichst schnell zu korrigieren. Herr Putin hängt jetzt in der Falle, die er sich selber gestellt hat. Der kann nur weiter Krieg führen, sich vor sein Volk stellen und sagen, ich habe mich geirrt, ist in einer Diktatur schlichtweg unmöglich, weil dann sind sie weg vom Fenster, weil ihnen ja jede Legitimität des demokratischen, gewählten Politikers fehlt. Und die Wahlen in Russland sind nicht so, dass man sagen könnte, Herr Putin hat diese Legitimität, egal wie Meinungsumfragen aussehen.
Heißt das
mal vorneweg. Mhm. Was jetzt das Ansehen der Demokratie in unserer Bevölkerung anbelangt, so glaube ich auch, dass wir, vielleicht noch einen Satz vorneweg, wir müssen zwei Phänomene immer in der Betrachtung, finde ich, unterscheiden. Und das ist Zivilisation und Kultur. Demokratie ist nicht eine Frage der Kultur, sondern das ist Schuhplatteln oder Burka oder Hände abhacken, weil jemand geklaut hat. Das ist Kultur. Das wird allerorten unterschiedlich gehandhabt.
Worauf wollen Sie hinaus?
Ich will darauf hinaus, dass darüber steht, die Demokratie als eine zivilisatorische Errungenschaft, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Die gilt überall und die gilt allein schon deswegen überall und die Menschenrechte, die dazugehörende Rechtsstaat, gelten ebenfalls eigentlich überall, weil alle Staaten dieser Erde mit ganz wenigen Ausnahmen haben die Charta der Vereinten Nationen unterschrieben und haben sich genau dann an diese demokratischen, zivilisatorischen Werte gehalten. Und die Flüchtlingsströme all überall gehen ganz gut zu beobachten überall dahin, wo Demokratien herrschen. Es gibt meines Wissens keine nennenswerte Fluchtbewegung nach Saudi-Arabien oder nach China. Und auch Herr Putin hat, glaube ich, kein Problem mit Flüchtlingen. Das ist sein kleinstes Problem. Eher mit denen, die er produziert. Ergo, die Menschen an sich wollen einen demokratischen und vor allen Dingen Rechtsstaat. Das muss man immer mit dazu sagen. Demokratie allein genügt nicht. Wir brauchen auch Recht und Gesetz. Wir wollen das. Und wir müssen aber etwas dafür tun. Demokratie ist im Unterschied zur Diktatur kein Fernsehprogramm. Sondern Demokratie ist etwas, wo sie sich einmischen müssen. Und all jene, die auf die Straße gehen und der Meinung sind, dass gerade durch die Impfpolitik die Demokratie missachtet werde und die Leute sitzen in einer Impfdiktatur. Ich würde gerne mal wissen, wie viele von diesen Leuten versucht haben, ein normales, zivilisiertes Gespräch mit ihren Wahlkreiskandidaten, Wahlkreisabgeordneten zu führen und wie viele von denen diese Wahlkreisabgeordneten überhaupt kennen, unabhängig davon, welcher Partei er gerade angehört.
Das heißt, Sie plädieren für Dialog, für Zuhören miteinander gegenseitig?
Also zum einen plädiere ich für einen zivilisierten Dialog. Davon auch lebt Demokratie, dass sie bestimmte Formen einhält. Deswegen störe ich mich, das liegt aber vielleicht auch an der Tatsache, dass ich in diesem Jahr 60 werde, durchaus daran, wenn Politiker ohne Schlips und in Turnschuhen vor die Fernsehkamera treten. Denn Demokratie als Volksvertreter ist ein Beruf. Und so wie der Polizist seine Uniform trägt, so erwarte ich auch von einem amtierenden Politiker, dass er die Wertschätzung dessen, was er da qua Beruf tut, auch ein wenig durch sein äußeres Erscheinen zum Ausdruck bringt. Das ist eine ganz private Angelegenheit.
Okay.
Nur, was ich sagen will, Demokratie muss ernst genommen werden. Und Demokratie braucht bestimmte Umgangsformen. Und wenn Sie die dann einhalten, dann werden Sie erstaunt sein, wie schnell Sie an Ihren Wahlkreisabgeordneten rankommen, zu welchen erstaunlichen Gesprächen Sie mit dem kommen können, auch zu welchen erstaunlichen Ergebnissen Sie kommen können. Die Leute, die da regelmäßig gerne auf die Straße gehen, die sagen vor allen Dingen eines. Die sagen Nein. Demokratie lebt aber nicht allein davon, dass man Nein sagt. Das muss man auch können dürfen. Das ist Recht und Gesetz. Aber Demokratie lebt vor allen Dingen davon, dass sie sagen, stattdessen wie anders.
Genau, man
und
muss
das
gucken.
Ist viel, viel schwieriger.
Das ist die harte Arbeit der Demokratie. Herr Flesch, das
und die Auseinandersetzung darüber, dass der eine denkt, wir machen das so und der andere denkt, wir machen das anders. Das ist der eigentliche demokratische Prozess. Und dann muss man am Ende akzeptieren, wenn man in der Abstimmung unterliegt. Mhm. Das muss man dann respektieren, denn man fordert von dem anderen ja auch zu respektieren, wenn der unterliegt.
Genau. Das möchte ich gerne mal in die Runde geben, Herr Flesch, weil Sie haben so viele Impulse geliefert. Ja. Professor Maria Sibylla Lotter, Sie forschen ja auch zu Streitkultur und wie wir umgehen miteinander. Wenn Sie jetzt hören, was Herr Flesch gesagt hat, ist das etwas, wo man sagt, okay, wir haben natürlich in Corona-Zeiten gehabt, die Demonstrationen, die Leute sind auf die Straße gegangen mit einem Nein. Haben wir zu wenig geguckt, wo können wir aufeinander zugehen? Gab es eine zu starke Polarisierung, die unsere Demokratie herausgefordert hat?
Ja, es gab eine sehr starke Aufgeregtheit, was öffentliche Positionierung angeht. Ich denke nur an diese Initiative der Künstler. Wie hieß das nochmal? Alles dicht machen. Wo in den Medien ein ungeheurer Empörungssturm auf diese Künstlerinitiative niederprasselte. Unter rein ästhetischen Gesichtspunkten kann man sicher sagen, da war nicht alles gelungen, wie das ja immer ist im Leben. Also auch in der Kunst gelingt nun mal nicht alles, was man versucht. Aber das waren ja Leute, die teilweise recht prominent waren, die versucht haben, ihren Namen einzusetzen und sich damit auch einem Risiko auszusetzen, um auf das wirklich hochproblematische Schicksal der ganzen Kunstschaffenden aufmerksam zu machen. Also die Leute, die etwa Gesangsunterricht geben, die Klavierunterricht geben, also die monatelang völlig abgeschnitten waren, also von ihrem normalen Berufsleben und auch ihren Verdienstmöglichkeiten. Das war wichtig, also auf die Situation dieser Leute hinzuweisen. Und da prasselte, wenn ich mich richtig erinnere, also in den Medien ein Empörungssturm los. Ich erinnere mich noch an einen Zeitartikel, also wo sie schon also wirklich mit den härtesten politischen Extremisten verglichen wurden. Und da merkte man so eine, wie die Empörungskultur doch umkippt in etwas, was so etwa öffentlich terroristische Formen annehmen kann. Das würde ich schon sagen. Und also es zeigte so ein gewisses Defizit an demokratischer Kultur. Also ich würde schon hier von Kultur sprechen, denn eine Demokratie lebt von einem Umgang, der durchaus emotional sein darf, aber eine gewisse Toleranz und immer Respekt ausdrücken muss zwischen Personen, die verschiedene Positionen vertreten. Man kann nicht von jedem verlangen, dass er ausführliche Argumente liefert für seine Position. Man muss auch mal etwas sagen dürfen, was man vielleicht nicht bis ins Letzte begründen kann, aber es muss immer von Respekt getragen sein, nicht? Und ja, also da sind schon Schwierigkeiten zutage getreten.
Ja, insofern vielen Dank, Herr Flesch, dass Sie uns diesen Impuls geliefert haben.
Ja. Frau Lotter, einen Satz der Zustimmung, einen Satz der leisen Kritik. Sie haben etwas ganz Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt, dass die Leute, die da sich zu Wort gemeldet haben, ihren Namen genannt haben. Ich sehe darin für die aktuelle Lage des politischen Diskurses eine große Gefahr, dass wir zunehmend beispielsweise mit Kommentarseiten, mit Internetforen Leute haben, die ihre Meinungen äußern, ohne ihren Namen zu nennen. Das ist für mich unabdingbar in der Demokratie, dass man zu dem, was man sagt, steht. Deswegen fand ich das so wichtig, dass Sie das erwähnt haben. Ja, man kann anderer Meinung sein, aber bitteschön, wenn ich eine Meinung habe, stehe ich dazu. Mhm. Wo ich ein wenig Kritik äußern würde an dem, was Sie sagen, ist, man muss nicht immer alles begründen. Das sehe ich ein bisschen anders. Demokratie im Unterschied zur Diktatur ist auch ein System des gebildeten Menschen. Auch das hat des erzogenen und gebildeten Menschen. Auch das haben wir über die letzten Jahre ein wenig, wie ich finde, vernachlässigt. Wir haben vernachlässigt die Erziehung der Menschen zu einem anständigen Deutsch, auch der Deutschen. Das Deutsch hat sich massiv verschlechtert.
Das sind noch weitere Gebiete, Herr Flesch.
Voraus, dass ich argumentieren kann. Und Bildung setzt voraus, dass ich demokratisch teilhaben kann. Ohne Bildung, ohne die Fähigkeit, das, was ich sage, zu begründen, kann ich an einer Diskussion nicht teilnehmen.
das lassen wir so stehen. Die Meinungen können ja auseinandergehen. Das ist ja auch das Schöne an unserer Demokratie. Und was ich ja noch aufgreifen müssen, vielleicht, Sie hatten ja auch vorhin erwähnt, sagen wir alles mit Namen oder nicht. Wir haben eine Mail bekommen von einer Hörerin, die schreibt, ich bin überzeugte Demokratin. Das heißt, ich muss auch ganz andere Meinungen ertragen können, solange diese Meinungen mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Ich würde aber nie wagen, in einem Leserbrief mit vollem Namen in meiner Stadt zum Beispiel meine kritische Meinung zu schreiben. Nicht vor dem Staat hätte ich Angst, aber vor so vielen Fanatikerinnen. Sind das Einzelfälle, fragt sie. Das glaubt sie eben nicht und das findet sie sehr traurig und bleibt aus diesem Grund auch mit dieser Meinung zu dieser Sendung anonym. Also auch da gibt es durchaus Ängste, wie weit zeige ich mich mit meiner Meinung in einer Demokratie. Und ein Stichwort möchte ich aufgreifen, was ja schon gefallen ist. Wie weit können wir uns engagieren in einer Demokratie? Vorhin wurde ja schon von Ihnen, Herr Beck, als Bundesvorstandssprecher von mehr Demokratie das Stichwort Bürgerräte ins Spiel gebracht. Also wir können etwas machen, wo Bürger sich vielleicht jenseits auch der alle 4 Jahre stattfindenden Wahlen engagieren. Das hat es nun gegeben, einen ersten bundesweiten Bürgerrat Demokratie, auch mit initiiert von Mehr Demokratie. Und am Telefon begrüße ich jetzt Tim Weihrauch, der an diesem Bürgerrat teilgenommen hat. Schönen guten Tag, Herr Weihrauch.
Ja, guten Tag, Frau Hinrichs.
Herr Weihrauch, Sie haben das große losgezogen als einer von 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen des Bürgerrates, die aus Einwohnermelderegistern zusammengelost wurden. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das große Los beschreibt es ganz gut. Es war tatsächlich so eine Art Lottogewinn in einer gemeinschaftlichen Art. Also wenn die Währung Gemeinschaft ist, war das der Höchstgewinn. Wie ist es dazu gekommen? Ja, es wurde von Mehr Demokratie ein Bürgerrat initiiert. Herr Schäuble war damals Schirmherr und es wurden, glaube ich, 5000 Menschen angeschrieben in einer Zufallsauswahl. Und diese Zufallsauswahl wurde geschichtet. Das heißt, wenn man sich dann zurückgemeldet hat, gesagt hat, ja, ich wäre gerne dabei, dann wurde geguckt, haben wir jetzt genug Menschen aller Bildungsschichten? Haben wir Menschen ohne und mit Schlips? Haben wir Geschlechteranteil, haben wir Migrationsanteil jeweils repräsentativ auf die Bevölkerung? Und dann wurde man eingeladen, dann in der Phase des konkreten Bürgerrates teilzunehmen.
Wie ist es abgelaufen? Das wurde dann diskutiert mit all den Menschen, mit 160 Teilnehmerinnen, ja wohl kaum insgesamt?
Nein, nicht alle auf einmal. Schon alle in 2 riesigen Räumen. Und was alles gemeinsam lief, waren vor allen Dingen die Impulse der Experten. Also es gab zu jedem Thema, zu jedem Unterthema unterschiedliche Experten, die im Podium saßen, die auch zum Teil gegeneinander diskutiert haben. Und wir als TeilnehmerInnen des Bürgerrates haben uns das angehört und haben uns danach in Tischgruppen zurückgezogen, die moderiert worden sind, wo außerordentlich darauf geachtet worden ist, dass es eine gute Atmosphäre gibt, dass jeder mal zu Wort kommt. Und dann wurden quasi Entscheidungen, Empfehlungen in diesen Tischgruppen festgehalten. Diese wurden dann später zusammengeführt. Also was haben alle Leute, wo gab es ähnliche Ergebnisse an verschiedenen Tischgruppen, wo gab es Unterschiede und so weiter. Das wurde alles dargestellt, wurde wieder in die Diskussion gegeben. Und so sind wir nach insgesamt 4 Tagen zu einem Gutachten gekommen.
Also eine Art quasi Mini-Parlament, kann man fast sagen, wo Sie diskutiert haben. Was war auf der Agenda?
Ich muss mal ganz kurz, das Wort Mini-Parlament, das ist ja so, dass in einem Parlament sind ja Menschen, die, durch demokratische Prozesse gewählt worden sind. Es ist so, wir haben ja nicht quasi versucht, uns wählen zu lassen. Wir sind nicht irgendwie lobbyistisch gebunden oder haben auch keinen Fraktionszwang gehabt. Ja. Das sind alles schöne Vorteile, glaube ich, die wir hatten gegenüber einem Parlament.
Stimmt.
Jetzt haben Sie nach der Form gefragt, was diskutiert worden ist. Also wir haben als Ziel gehabt, darüber über die Demokratie zu sprechen und wie man das zum Teil noch besser machen könnte. Und dazu gab es ein Gutachten. Und es gab halt Impulse zum Beispiel von Politikern, von Lobbyisten, von jemandem von Lobby Control. Und all diese Menschen haben uns darüber informiert, was es Hervorragendes und Gutes in unserem bestehenden System der repräsentativen Demokratie gibt. Und was es aber auch für Möglichkeiten gibt von direkterer Teilhabe. Also zum Beispiel Abstimmungen, Befragungen, Petitionen und eben auch Bürgerräte. Und das war ein bisschen ein Doppeldecker, weil wir waren ja Bürgerräte in dem Moment und konnten uns quasi aus erster Hand schon ein bisschen überzeugen, was ist denn der Eindruck, den man auf Bürgerräten gewinnen kann? Wie ist das für einen? Wie ist das für Menschen? Und da muss ich sagen, mein Eindruck war, dass wir, die Frau Lotter hatte das gerade ganz schön gesagt, dass man freundschaftliche Feinde in der Politik ist. Also die anderen sind keine Gegner und man muss sie nicht überlisten. Und in dem Bürgerrat ist es so, dass man, glaube ich, wirklich, man wird eher zu einem politischen Freund. Also die anderen, mit denen man da ist, mit denen man ja auf Augenhöhe sich auseinandersetzt, das sind erstmal Menschen, deren Meinungen einen interessieren, die man sich anhört, um, sag ich mal, ausgewogenere Sachen zu entscheiden, als wie es jetzt vielleicht in einem Kampf oder in einer Auseinandersetzung möglich wäre. Also da ist wirklich Gemeinschaft passiert, da ist man gemeinsam zusammengekommen und hat gemeinsam über Themen gesprochen, die uns alle angehen. Das war sehr, das war ein ganz wundervolles Erlebnis.
Hat es Sie nochmal neu ins Nachdenken gebracht über unsere Demokratie, über den Wert unserer Demokratie auch?
Ja, also das, während man ja vorher, also vorher war ich schon an verschiedenen Stellen aktiv, politisch aktiv, auf Demonstrationen, ehrenamtlich und so weiter. Aber ich war noch nicht daran so direkt beteiligt, sage ich mal, Empfehlungen oder Entscheidungen mitzutragen. Und ich betrachte natürlich alle Prozesse, in denen ich jetzt danach bin, auch nochmal kritischer. Also Diskussionen mit Freunden oder mit KollegInnen, wo man so denkt, ja, was ist an dieser Diskussion jetzt gerade fruchtbar? Ja, also wie weit kann ich mit dieser Diskussion in den demokratischen Prozess einwirken? Und wenn man quasi das so erlebt hat, dass man wirklich das Gefühl hatte, wow, also wenn dieser Bürgerrat, und das muss man ja noch sagen, er war zwar von unter der Schirmherrschaft von Herrn Schäuble, aber er hat noch keine Anbindung in die Institutionen. Da war man aber schon sehr elektrisiert, so, hey Mensch, das, was wir hier diskutieren, das ist relevant, das ist wichtig für uns alle. Und dann stellt man aber auch danach fest, dass es viele Diskussionen, viele Podien, viele Dinge gibt, die auf unsere politische Willensbildung wenig Einfluss haben. Und da denke ich dann schon, ja, ich würde Scheindemokratie würde ich nicht sagen, aber es spielt sich schon vieles ab, ohne dass man eine große Rückbindung hat an das, was die Repräsentanten entscheiden und machen.
Sind denn Ihre Empfehlungen, vielleicht erwähnen Sie die kurz, gehört worden? Haben die irgendwie einen Einfluss erhalten?
Es ist so, wenn man einmal Bürgerrat war, so wie ich das gewesen ist, fragt man sich, warum das jetzt nicht ständig und immer stattfindet. Und das haben wir auch empfohlen, dass Bürgerräte quasi, sagen wir mal, einen größeren Anteil in der politischen Willensbildung haben. Und sie finden nicht ständig statt, okay, aber sie finden statt. Ja? Und es gibt immer mehr, hört man von Bürgerräten, die stattfinden, jetzt auch gerade wieder in der Berlin Klimarat jetzt oder jetzt auch das in Berlin oder in Frankreich wurde auch einer einberufen. Es gibt immer mehr, hört man davon und das ist schon großartig. Von dem her ist es, glaube ich, eine Bewegung, sag ich mal, dass die Gemeinschaft selber so ein bisschen nach sich ruft und sagt, hey, wir wollen uns miteinander auseinandersetzen. Wir brauchen Orte und Plätze dafür, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen können und wo wir unsere Gemeinschaft in Aktion setzen oder zelebrieren, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen groß an, aber es ist wirklich ein bisschen wie ein kleines Fest. Also auch wegen dem Kuchen und dem Mittagessen, was man zusammen genießt. Aber es ist einfach eine schöne Form, zusammenzukommen mit völlig fremden Menschen, die man vorher nicht kannte, und irgendwie zusammenzuwachsen, sich zu begegnen. Und das, würde ich sagen, hat mich zu einem noch größeren Demokraten gemacht, als ich vorher war. Also wirklich der Glaube daran, dass Menschen gemeinsam, wenn sie zusammenkommen, wenn sie beraten werden, wenn sie sich miteinander in Augenhöhe austauschen, dass sie dann gute Entscheidungen treffen können.
Ein klares, deutliches Plädoyer für die Demokratie und die Arbeit an der Demokratie von Tim Weihrauch, Teilnehmer am ersten bundesweiten Bürgerrat Demokratie. Danke, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben. Und ganz kurz gebe ich das noch in die Runde. Professor Wolfgang Schröder, als Demokratieforscher, wie sehen Sie die Bürgerräte, wenn Sie jetzt gehört haben?
Ja, ich finde das eine sehr sinnvolle, ergänzende Form der Beteiligung, des Gehörtwerdens und der Möglichkeit, auch eigene Vorschläge zu machen, die dann nicht nur in den Willens-, sondern auch in den Entscheidungsfindungsprozess Einfluss gewinnen können. Aber es hat natürlich wie alles im Leben immer zwei Seiten, weil unser repräsentatives System baut ja stark auf die Parteien auf. Insofern würde man sich natürlich wünschen, dass die Parteien die eigentlichen Bürgerräte wären, in denen diese innovativen Prozesse stattfinden und wie Herr Weihrauch das sehr schön auch angedeutet hat, wo die politische Freundschaft zur Demokratie gebildet wird und die Grundlage für soziale Innovationen. Das ist leider nicht in der Weise der Fall, aber es ist zumindest eine Anregung, nicht nur außerhalb der Parteien solche Formen sozialer Innovationen auszuprobieren, sondern sie auch innerhalb der Parteien. Und dann kommt ein entscheidender Punkt. Wir sprechen ja jetzt hauptsächlich über das Prozedurale, wie wir die Demokratie durch andere Verfahren attraktiver, beteiligungsorientierter machen können. Wie bekommt man das Ganze in eine dauerhafte Position? Das hat ja Herr Weihrauch auch angedeutet. Also eigentlich würde man in Kontinuität gerne in einem Bürgerrat arbeiten. Und das ist ja nicht so vorgesehen, weil der Bürgerrat ist ja in der Regel problemorientiert. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Problem und man versucht im Angesichte dieses Problems zusätzliche Stimmen, zusätzliche Perspektiven, Multiperspektivität herzustellen und Bürger, die ansonsten in diesen Prozess nicht beteiligt sind, weil sie eben keine Parteigänger sind, weil sie sich für Politik ansonsten vielleicht nicht so interessieren, die aber sehr wohl eine Meinung haben, die Interessen haben, die Ideen haben, die auch mit einzubinden. Also das finde ich eine sehr schöne Sache. Aber wir müssen eben sehen, es darf nicht so sich entwickeln, dass wir hier so Ad-hoc-Verfahren haben, wo Leute so quasi Demokratie machen, sondern wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass die Institutionen, wo wirklich die Willens- und Entscheidungsbildungsprozesse in Richtung von Gesetzen, in Richtung von neuen Entscheidungen stattfinden, dass die auch infiziert werden von dieser neuen Freundschaft, die hier durch solche Bürgerräte entfacht werden kann. Also insofern willkommen, aber es ist nur eine Teilantwort auf unsere Problemlage.
Also kein Heilmittel gegen Krise
genau,
in der Demokratie.
Genau.
Da wollen wir vielleicht auch im Anschluss nach den Nachrichten darüber diskutieren, was für andere Möglichkeiten auch der demokratischen Willensbildung, der Demokratiebildung an Schulen und auch den Einfluss von Social Media auf den Zustand unserer Demokratie. Gleich nach den Nachrichten diskutieren wir weiter, wie steht es um den Zustand unserer Demokratie zwischen Verdrossenheit und neuer Wertschätzung. Sie können uns weiterhin anrufen, kostenlos unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn Sie zurückrufen werden möchten.
Deutschlandfunk Agenda.
Weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts und ein Angriff auf Freiheit und Demokratie und zeigt, wie wichtig demokratische Werte sind, wie wichtig freie Meinungsäußerung, freie Wahlen, freie Presse, Gewaltenteilung und vieles mehr ist. Auch mit dem Klimawandel, mit der Corona-Pandemie sind wir selber ja auch schon in einem Krisenmodus und damit wurde auch die Demokratie vor Herausforderungen gestellt. Zwischen Verdrossenheit und neuer Wertschätzung. Wie steht es um den Zustand unserer Demokratie? Darüber diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns kostenfrei an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und wir diskutieren weiterhin mit der Philosophin Maria Sibylla Lotter, Professorin für Ethik und Ästhetik an der Universität Bochum, mit dem Politikwissenschaftler und Demokratieforscher Professor Wolfgang Schröder von der Universität Kassel und mit Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstandssprecher von Mehr Demokratie. Und wir haben viele Mails bekommen, viele interessieren sich für das Thema. Unter anderem hat uns Fanny Waldersee geschrieben. Sie schreibt, ich habe lange in China gelebt und weiß deshalb durch den extremen Vergleich unserer Demokratie umso mehr zu schätzen. Aber auch wir haben viel Raum nach oben. Wir könnten unsere Demokratie viel robuster gestalten, indem wir Bürgerräte auf vielen Ebenen und mehr direkte Demokratie einführen. Ein Stichwort, was wir eben schon hatten, Bürgerräte. Wir haben gesehen, es ist kein Allheilmittel für Probleme in der Demokratie, aber durchaus etwas, wie Herr Weihrauch uns ja sehr anschaulich geschildert hat, etwas, wo ein Dialog stattfindet, wo ganz verschiedene Menschen und Meinungen aufeinandertreffen und wo durchaus diskutiert wird und was ihm ja auch noch mehr ein Vertrauen in die Demokratie gebracht hat. Da gibt es natürlich verschiedene Formen auch direkter Demokratie, die es gibt. Und da möchte ich einfach mal fragen, Ralf-Uwe Beck, mehr Demokratie setzt sich ja gerade dafür ein. Es gibt ja Initiativen, es gibt Volksbegehren, es gibt ja viele Möglichkeiten der direkten Demokratie. Werden sie ausreichend genutzt, Ihrer Meinung? Und sind sie durchaus auch der Demokratie förderlich immer?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir die Gelegenheit, ein bisschen von den Dingen aufzufädeln, die wir bis jetzt schon besprochen haben. Ich will mal einsteigen bei den Bürgerräten, die wir ja eben beredet haben. Da war das Stichwort der Mini-Parlamente. Nicht nur der Unterschied zu den Parlamenten, wie wir sie kennen und wählen, ist die Zusammensetzung der Bürgerräte, sondern dass die Bürgerräte tatsächlich ja nichts zu entscheiden haben. Sie sind, wie der Name sagt, ein Ratschlag, eine Empfehlung an die Politik. Das heißt, sie qualifizieren politische Entscheidungen und wenn sie gut gemacht sind, dann können sie die Vision ausmalen, wie weit die Bevölkerung mitgehen würde, auch bei politischen Entscheidungen, wenn sie, wie bei Bürgerräten, sehr gut informiert wird und sehr gut moderiert wird. Insofern haben die Bürgerräte zu Recht eine Konjunktur und beleben das politische Geschäft, aber sie sind eben kein Mitmachinstrument, so groß die Sehnsucht auch beispielsweise von Herrn Weihrauch, der das ja erlebt hat, sein mag. Bürgerbeteiligung muss den Versuch unternehmen, sich an alle Menschen zu wenden. Und da hat Herr Flesch vorhin mit seinem Anruf den Finger in die Wunde unseres Bürgerseins gelegt. Ja, wir nutzen zu wenig die Möglichkeiten, die wir haben, wie Sprechstunden, Gespräche mit Abgeordneten oder auch das Petitionsrecht. Aber der Appell, den er formuliert hat, wir müssen uns in einer Demokratie, wenn wir sie lebendig halten wollen, mehr einmischen. Auch richtig, da gehe ich noch mit, damit das Sofa nicht zur Pflegestufe 1 der Bürgergesellschaft wird. Aber wir müssen uns auch einmischen können. Und jetzt komme ich auf die direkte Demokratie zu sprechen. Die direkte Demokratie ist das einzige Instrumentarium, das uns angeboten wird, damit wir uns verbindlich durchsetzen können und vom Regierungshandeln unabhängig machen können. Und das hat allein, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir in Kommunen Bürgerbegehren starten können, auf Länderebene Volksbegehren starten können, sorgt dafür, dass, wenn die Politik damit rechnen muss, dass wir eine Sache selbst in die Hand nehmen, dass es zu einer sachorientierteren Debatte kommt. Insofern ist die direkte Demokratie ein Frustschutzmittel, das dafür sorgt, dass hoffentlich weniger machtpolitisch agiert wird. Wir haben die direkte Demokratie auf kommunaler Ebene, auf Landesebene in sämtlichen Bundesländern. Das ist übrigens eine Wirkung aus dem Herbst 89. Das war in den alten gebrauchten Bundesländern nicht flächendeckend. Wir haben erst nach der friedlichen Revolution den Ausbau der direkten Demokratie erlebt. Wir haben die direkte Demokratie in allen 16 Bundesländern und sie ergänzt dort die repräsentative Demokratie. Das ist ein Verfassungsrecht. Aber es fehlt uns die direkte Demokratie auf Bundesebene. Das halte ich für das größte demokratiepolitische Defizit in Deutschland. Es fehlt der bundesweite Volksentscheid. Wir haben kaum Einflussmöglichkeiten auf Bundesebene, außer alle 4 Jahre den Bundestag zu wählen oder das Petitionsrecht.
Also ja. Sie würden wie die Schweiz gerne mehr direkte Demokratie implementieren nach deren Vorbild?
Jetzt müssen wir sehr differenziert draufschauen, weil die Schweiz macht uns zwar vor, wie lebendig eine direkte Demokratie genutzt werden kann und wie sie auch genutzt wird und wie ausgefeilt sie sein kann. Wir werden jetzt kaum Zeit haben, da in die Tiefe zu gehen. Aber Achtung, es gibt auch Unterschiede zur direkten Demokratie in der Schweiz. In der Schweiz kommt alles zur Abstimmung, was ein Volksbegehren schafft, die nötige Unterschriftenzahl. Das ist in Deutschland nicht so und das wollen wir auch nicht so. Mit der direkten Demokratie können Grund- und Minderheitenrechte in Deutschland nicht angetastet werden. Das soll auch so bleiben. Also deshalb zucke ich immer so ein bisschen, sage dann ja, wir sollten die direkte Demokratie in der Schweiz kapieren, aber wir sollten sie nicht eins zu eins kopieren.
Okay, man muss da Grenzen setzen. Möglicherweise geht das in eine ähnliche Richtung unseres nächsten Hörers. Ich begrüße Herrn Bornemann aus Dresden. Schönen guten Morgen, Herr Bornemann.
Schönen guten Tag. Sie wollten jetzt wahrscheinlich erst eine Frage stellen.
Nein, Sie können gerne auch loslegen. Ich glaube, Ihr Stichwort ist auch Bürgerrat? Ist
das war nämlich jetzt eine ganz richtige Steilvorlage von dem Vorredner. Ich hatte eigentlich bei Ihnen angerufen über die Darstellung dieses sogenannten Bürgerrates, wo der Herr sehr eindrucksvoll und ganz toll beschrieben hat, wie das abläuft. Und da kann ich nur sagen, das ist genau das große Problem. Da gab es einen Input, da gab es Fachleute, da gab es im Grunde eigentlich auch schon eine gewisse Vorselektion. Und dann hat man bestimmte Dinge diskutieren lassen. Ich sage es jetzt mal bewusst so. Und hat er ja auch ein Ergebnis bekommen. Und dieses Ergebnis, das liegt ja vor, ist ja so, dass die Kommission festgestellt hat, das möchte man gern, aber die Nationalstaaten werden das nicht akzeptieren, weil man nämlich dann eine Volksabstimmung machen muss. Aber es gäbe ein ganz anderes Probates. Also im Grunde genommen ist das dann eigentlich so eine Scheindemokratie. Die Leute glauben, sie sind in einem Rat, aber können im Grunde genommen eigentlich nur ihre Meinung äußern. Aber es gäbe natürlich ein ganz schnelles probates Mittel, wie man wirklich mal wieder endlich Demokratie machen könnte. Und zwar indem man unser Grundgesetz wirklich mal wieder akzeptiert. Indem man nämlich diesen Fraktions Zwang aufhebt und die Abgeordneten wirklich wieder grundsätzlich nach ihrem eigenen Gewissen und Willen handeln dürfen. Was meinen Sie, wie schnell sich die Stimmung auch im Bundestag ändern würde? Und ich bin überzeugt davon, dass ein Großteil der Abgeordneten zum Beispiel bestimmte Waffenlieferungen jetzt nicht machen würden. Aber da wird dann von oben angeordnet, das wird so und so abgestimmt. Und wenn einer nicht abstimmt, wird er beim nächsten Mal nicht mehr aufgestellt oder fliegt irgendwie aus Ausschüssen raus. Das wäre wahre Demokratie.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich gebe den gerne mal in die Runde an unseren Demokratieforscher vielleicht mal, Herr Schröder.
Ich würde da auch gleich ansetzen. Und zwar, Herr Bornemann, schauen Sie sich mal die Debatte im Bundestag zum Impfpflichtgesetz an. Da hatten wir die Lage gehabt, dass eine Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag der Auffassung ist, wenn auch unterschiedlich akzentuiert und unterschiedlich ausgestaltet, dass eine solche Gesetzgebung sinnvoll ist. Man hat den Fraktionszwang aufgehoben, man hat entlang von Gewissenspositionen abstimmen lassen und am Ende kam nichts heraus, gar nichts. Und der Fraktionszwang ist natürlich ein wesentliches Instrument, um überhaupt den Parlamentarismus handelbar, funktionierbar und zielgerichtet einsetzen zu können. Wenn es keinen Fraktionszwang gäbe in Ihrem Sinne, kann zwar an der einen oder anderen Stelle auch eine bessere Entscheidung herauskommen. Das will ich nicht in Abrede stellen. Deshalb gibt es ja immer wieder auch Situationen, in denen die Fraktionen auf ihre Strukturierungskompetenz verzichten und den Abgeordneten die Möglichkeit geben, sich frei zu entscheiden. Aber am Ende leben wir in einer repräsentativ-parlamentarischen Demokratie, wo die Parteien eine wesentliche Rolle spielen müssen. Und deshalb müssen wir immer bedenken, alles, was wir hier an Anbaustrategien vorschlagen, das mag im Einzelfall ganz vernünftig, sinnvoll, inspirierend und attraktiv sein, aber am Ende müssen wir dafür Sorge tragen, das geht mir hier viel zu sehr verloren, dass die Parteien besser werden, dass sie integrativer werden, dass sie attraktiver werden, weil das ist unser Instrument, mit dem wir gestalten können. Und da können Bürgerräte und all diese Instrumente durchaus einen Beitrag leisten, weil sie zeigen, wie es besser gehen kann.
Also ich möchte Ihnen wirklich, darf ich noch mal kurz widersprechen? Ja,
natürlich.
Ich beziehe mich jetzt mal auf unser Grundgesetz. Da steht drin, jeder Abgeordnete ist seinem eigenen Gewissen unabhängig, kann danach entscheiden. Und allein wenn Sie jetzt diese Formulierung wenden, da haben wir eine Abstimmung freigegeben, dann zeigt das doch ganz deutlich, dass das zumindest nicht in der Intention unseres Grundgesetzes war. Ich stimme Ihnen zu, dass man eine gewisse Strukturierung braucht, weil sonst ein Chaos ist. Aber ich stimme Ihnen nicht zu, dass man meint, man müsse verhindern, dass irgendwelcher Chaos dabei rauskommt, sondern dann muss man das Grundgesetz ändern. Dann muss man sagen, wir trauen den Abgeordneten es nicht zu, dass sie ihre eigene Meinung grundsätzlich äußern können. Und dann muss man das eben so machen, wie es im Augenblick ist. Aber im Augenblick ist es doch so, es haben doch letzten Endes, bräuchten sie eigentlich gar keine Abgeordneten. Vorsitzende zusammen, die entscheiden und dann sagen sie so, jetzt wird so abgestimmt, Feierabend und so, machen was. Das ist doch keine Demokratie.
Aber Herr Bornemann, die Demokratie ist doch kein Selbstzweck am Ende, sondern die Demokratie soll dazu beitragen, Probleme zu lösen und eine gerechte Ordnung in dieser Gesellschaft zu realisieren. Und da gibt es im Sinne der realistisch-empirischen Demokratiebeobachtung, haben wir gewisse Erfahrungen, wie das besser und wie das schlechter laufen kann. Und ich denke, mit unserem System sind wir bisher sehr gut gefahren.
Naja, das wird immer so gesagt. Das ist natürlich sehr einfach. Damit kann man eigentlich auch jedes Argument dann totschlagen.
Wir sehen, es gibt viel Diskussionsbedarf und wir müssen auch diese verschiedenen Meinungen aushalten. Das ist ja auch ein Kennzeichen dieser Demokratie. Genau das.
Aber das wäre ja ein Impuls, tatsächlich auch mal zu überlegen, wie lässt sich Regierungshandeln modernisieren. So verstehe ich den Impuls jetzt des Anrufers.
Und die Parteien müssen besser werden, das stimmt
Ich kann schon akzeptieren, dass es den Fraktionszwang gibt, damit man die Arbeitsfähigkeit erhält. Aber dennoch, ich würde da eher ansetzen, sollte man ja über auch neue Formen nachdenken. Beispielsweise wird auf der Ebene der Sondierung und dann des Koalitionsvertrages festgelegt, worum sich die Regierung kümmert. Es ließe sich doch auf dieser Ebene beispielsweise auch festlegen, wo es keine Einigung gibt und wo man dann eben die Abstimmung freigibt. Das würde das demokratische Geschäft unglaublich beleben. Mich hat es wahnsinnig aufgeregt, dass bei der Sondierung bereits das Tempolimit ausgeschlossen worden ist, um da die FDP zu bedienen. Dann ist es für diese Legislatur nur wieder vom Tisch, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung danach verlangt. Ja?
Wesentlicher wäre es doch bei der Frage, ob wir Waffen liefern, dass man da
natürlich, das war jetzt
Abgeordneten entscheidet selbst.
Klar, ich habe jetzt nur als Beispiel genannt.
Also es gibt viel Diskussionsbedarf und auch Möglichkeiten von Waffenlieferungen bis Thema Impfzwang, ganz viele Sachen, Tempolimits, wo die Meinungen auseinandergehen. Wer entscheidet? Sind das die Abgeordneten? Sind sie frei in ihren Entscheidungen? Wie weit wollen wir auch Bürgerräte damit einbinden? Frau Lotter, sehen Sie das auch so, dass durch gewisse Impulse doch mehr Demokratie möglich ist, die wir jetzt gehört haben von Bürgerräten oder auch andere Formen direkter Demokratie?
Ja, es gab ja ein sehr eindrucksvolles Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, von einem nationalen Bürgerrat in Irland, der zu einer Zeit, als die Parteien in einer Situation waren, dass sie im Grunde außerstande waren, über das Abtreibungsrecht zu entscheiden, weil keine Partei sich traute, mit ihren Klienten zu brechen und die Position zu ändern. Da hat der Bürgerrat, der wirklich der etablierten Parteiendemokratie aus einer schwierigen Situation geholfen, indem die einen Vorschlag erarbeitet hatten. Und das wurde damals von der Presse ja auch ständig begleitet, also machte diesen Bürgerrat sehr populär. Und die Parteien haben dem dann zugestimmt, nicht? Und also das hat überhaupt erst ermöglicht, dass auf diesem Gebiet in Irland Reformen angeschoben werden konnten, also die ganze Rechtsstruktur geändert haben und einen ungeheuren Einfluss auf die Lebenssituationen gehabt haben. Also das fand ich schon ein fantastisches Beispiel. Das kann man jetzt natürlich nicht so einfach verallgemeinern und auf alles übertragen. Aber ich würde auch sagen, ein nationaler Bürgerrat könnte ein interessantes Pendant zu den Diskussionen in den Parteien sein, weil die Bürger im Bürgerrat ja nicht unter demselben Druck stehen. Also wenn sie so eine Situation haben wie in Irland, dass die nicht gegängelt werden, sondern sie selber aussuchen dürfen, welche Experten laden wir ein, um uns zu informieren. Ja, wie organisieren wir uns, um ein Meinungsbild zu erstellen? Dann stößt das natürlich auch auf öffentliches Interesse, besonders wenn klar ist, das ist ein heikles Thema, wo die Regierung und die Parteien gerade in der Sackgasse stecken. Und das hat einen enormen demokratischen Schub in der Bevölkerung gegeben. Vielleicht noch mal kurz zu Herrn Schröders Hinweis darauf, dass die Parteien sich da selber reformieren müssen. Das finde ich auch sehr wichtig. Aber wir haben einfach die Situation, dass die Parteien nicht mehr die Bevölkerung in ihrer Gänze repräsentieren. Also da gibt es ganz klar eine zunehmende Dominanz der akademisch Ausgebildeten. Die haben nicht unbedingt alle ihr Studium abgeschlossen, nicht? Aber sind in der Regel Studierte. Also die Situation wie noch in den 70er Jahren, dass man viele, die aus dem Handwerker-Kontext kommen, da in der Regierung, in den Parteien haben, die haben wir nicht mehr. Und das ist generell ein Problem, denke ich, dass Teile der Bevölkerung sich einfach von ihrer Lebenssituation, von ihrer beruflichen Situation, ihrer Erfahrung da überhaupt nicht mehr repräsentiert fühlen. Und es trägt ein bisschen zu dieser Verdrossenheit bei, ja, dass man eigentlich da keine eigene Stimme hat. Und das könnte durch einen öffentliche Repräsentanz verschiedener Bevölkerungsgruppen in mehr sichtbaren Bürgerräten, denke ich, ein bisschen kompensiert werden. Und natürlich auch dadurch, dass in den Medien, also im Rundfunk und auch im Fernsehen, mehr unterschiedliche Teile der Bevölkerung, auch die, die sonst nicht so sichtbar sind, mal dazu gebracht werden, ihre Meinung zu äußern und ihre eigene Perspektive einzubringen.
Wenn ich darauf gleich eingehen dürfte, und zwar, es ist aber ein Stück weit eine Kapitulation zu sagen, also die Parteien sind nicht mehr so integrationsfähig und deshalb sollten wir andere alternative Formen der Willensbekundung, der Beratung etablieren. Weil wenn wir das tun, dann schreiben wir erstens die Parteien ab. Zweitens glaube ich immer noch, dass die Parteien repräsentativer sind als alle anderen Formen, die wir hier im Gespräch haben. Selbst wenn sie sich eingeschränkt haben, selbst wenn sie sich akademisiert haben und professionalisiert haben, haben sie nach wie vor eine große Reichweite. Und Wahlen ist mit Verlaub immer noch der wichtigste Mechanismus der Beteiligung im demokratischen System und mithin auch der Mechanismus, der nicht nur Beteiligung, sondern auch Kompetenzbildung im Sinne der Demokratie befördert. Und dann haben wir natürlich auch einen zweiten Punkt. Wenn wir diese zusätzlichen Gremien etablieren und hier die Erwartung wecken, dass wirklich Entscheidungsbeteiligung durch die Partizipation gewährt wird, die Leute aber mitbekommen, dass sie am Ende nichts entscheiden können oder nur selten entscheiden können, produzieren wir natürlich auch erhebliche Enttäuschungen. Das müssen wir auch sehen.
Das darf natürlich keine Alibi-Veranstaltung sein. Also das, denke ich, ist die Voraussetzung.
Und wir haben noch vielleicht einen weiteren Punkt, über den wir bisher gar nicht gesprochen haben, dass die Verdrossenheit der Demokratie existiert, hat was mit sozialen Verwerfungen zu tun und hat etwas mit den bestehenden Vereinen und Verbänden der Interessensaggregierung zu tun, die ja bisher maßgeblich dafür waren, dass die Interessen eingeflossen sind, dass sie artikuliert werden und dass sie durchgesetzt werden. Wenn aber die Verbände, also die Gewerkschaften, die Arbeitgeberverbände, Wohlfahrtsverbände, NGOs, Umweltverbände, den Eindruck haben, dass sie das nicht mehr leisten, dann haben wir ein zusätzliches, viel schwerwiegenderes Problem und wir doktern hier mit Bürgerräten und direkter Demokratie eigentlich nur an Oberflächenphänomenen rum.
Mal sehen, wie das Herr Patzelt aus Gera sieht, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Tag, Herr Patzelt.
Ja, und wunderschönen guten Tag. Ich habe das Problem auch miterkannt und zwar sehe ich es darin, dass ein gegeneinander zuhören nicht mehr so gewährleistet ist, wie es eigentlich unter demokratischen Grundsätzen gepflegt werden sollte. Also wenn zum Beispiel tausende Menschen auf die Straße gehen, hier zu einem bestimmten Problem, was sie haben und nicht in Ordnung findet, dann wäre es doch das Selbstverständlichste, dass gewählte Abgeordnete, egal ob vom Landtag, vom Bundestag oder vielleicht von der Gemeinde, die Gelegenheit ergreifen, um zu den Leuten zu sprechen und ihre Probleme anzuhören. Stattdessen aber geschieht anderes. Die sind irgendwie unbequem. Also schicken wir viel Polizei hin oder machen Corona-Auflagen, die eigentlich gar nicht zu erfüllen sind. Und praktisch versucht man, da niederzuhalten, klein zu halten, indem man dann noch bestimmte Gruppierungen, die gut bezahlt sind, in ein Programm des gegen Rechts kämpfen und so weiter, die dann praktisch sich bemüßigt fühlen, dann die Demonstranten zu diskreditieren, zu beschimpfen als naja, Nazis und ähnliches, je nach Themen der Rassisten oder Fremdenfeinde oder was darzustellen. Ja, und das finde ich also ein Schlag gegen die Demokratie, indem man sich solchen Mitteln bedient. Ja, und praktisch, anstatt froh zu sein, dass Menschen sich interessieren für Probleme und auf die Straße gehen, versucht man doch unter gewissen Artikeln oder wie auch immer sie einzuschränken. Das, was hier an freien Meinungsäußerung noch möglich ist, wo man an die Öffentlichkeit kommt, das sind zum Beispiel jetzt hier in Gera die ökumenischen Kirchen oder Akademie, die praktisch die Bürger aufrufen, ihre Meinung öffentlich sagen zu können. Das ist praktisch weitgehend unmöglich und das erinnert sehr an Zeiten, an Monate vor der großen Wende 1989. Ja.
Wo also, haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Meinung nicht sagen können, Herr Patzelt?
Weil es keine Möglichkeit gibt.
Sie können auch auf die Straße gehen, oder?
Auch die Medien sind weitgehend in eine Richtung zu beschiedenen Themen getrimmt und versuchen vorzugsweise verschiedene Parteien oder auch verschiedene Themen in eine einzige Richtung einzugrenzen. Sie, und das ist jetzt nicht meine einzige Meinung, genau, sondern das...
Eine Meinung, die wir ja gerne hier auch hören, sie ist zugelassen. Sie können natürlich sich in diesen Dialog einbringen. Und Sie merken, wenn ich das raushöre, dass Sie sich nicht gehört fühlen, dass Sie nur wenig Möglichkeiten sehen, dass Sie gehört werden mit Ihren Meinungen. Und genau das ist ja auch das Thema. Wie können wir da ein stärkeres Zuhören? Frau Lotter, das ist, glaube ich, auch in Ihrer Streitkulturforschung auch mal so ein Thema, dieses gegenseitige Zuhören, auch diese Emotionalisierung der Debatten, die Moralisierung, die vielleicht gerade unsere Demokratie aktuell besonders stark auf die Probe stellen.
Ja, das genau das ist es. Das gegenseitige Zuhören eigentlich hier etwas unmöglich gemacht wird, ja. Und darin ist das Problem.
Und das wollen wir vielleicht gucken, mit welchen Mechanismen kann man das vielleicht stärker machen. Frau Lotter, ist das, wenn Sie das hören, was Herr Patzelt sagt, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Impuls. Ist es etwas, wo Sie sagen, das ist schon ein Finger in die Wunde?
Das würde ich schon sagen. Also man hat natürlich nicht das Recht darauf, dass andere einem zustimmen. Ja, aber ich finde, es gehört zu einer Demokratie, dass diejenigen, die in der Minderheit sind, die müssen ja die Mehrheitsentscheidung akzeptieren, nicht? Also die Gesetze gelten ja auch für diejenigen, die jetzt die Gesetze nicht gewollt hätten. Aber sie müssen zumindest die Möglichkeit haben, ihre Stimme in der Öffentlichkeit zu äußern und also die anderen davon zu überzeugen, dass ihre Meinung die richtige ist. Und dafür in einer Nicht-Direkt-Demokratie ist dann natürlich die entscheidende Frage, wie kommen die in den Medien vor? Ja? Genau. Also sie haben jetzt hier die Möglichkeit anzurufen und sich zu äußern. Und das ist aber natürlich generell auch eine Frage der Quantität. Also wie viele Möglichkeiten bieten die Medien Leuten aus ganz unterschiedlichen Regionen, in unterschiedlichen sozialen Lagen, mit unterschiedlichen politischen Ansichten, sich wirklich zu Worte zu melden und dann auch ihre Meinung in die Diskussion einzubringen.
Und in den sozialen Medien gibt es ja durchaus viel Potenzial, wo Menschen sich einbringen, was vielleicht auch gerade eine Herausforderung ist, wenn wir an Fake News und dergleichen denken.
Ja, aber da ist man fast immer unter denen, die genauso denken. Und das ist letztlich, also ich will nicht sagen, völlig nutzlos, ja, aber man kann sich immer äußern. Interessant wird es ja erst, wenn man sich mit Andersdenkenden austauscht, die einen dann auch unter den Druck setzen, die eigene Meinung genauer zu erklären.
Das nehme ich als ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank allen fürs Zuhören und Mitmachen, für die vielen verschiedenen Stimmen zum Zustand der Demokratie, die uns weiterhin beschäftigen werden. Hier folgt gleich nach den Nachrichten die Sendung Umwelt und Verbraucher. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.